Der Staat stellte nun die Ausrüstung. Der ständige Krieg schuf einen unermesslichen Bedarf an neuen Soldaten. Diesen Menschenhunger stillten oft die ärmeren Provinzen, Kolonien oder Nachbarstaaten. Den Menschen bot der Kriegsdienst oft genug die einzige Chance, ein Auskommen zu finden. Aber auch das Verdingen in fremden Diensten war nicht ohne Risiko, da es mitunter an Loyalität mangelte und viele Söldner durchaus bereit waren, die Seiten zu wechseln, sobald der Lohn anderswo besser war. Auf der anderen Seite verdienten Unternehmer aller Art gigantische Vermögen mit dem Aufstellen und Ausrüsten von Truppen. Von Herodot über Thukydides zu Polybius und Tacitus, hier beginnt auch die Tradition der Militärgeschichte, die dazu diente, aus dem Studium vergangener Schlachten Erkenntnisse für die Zukunft zu entwickeln. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wird sie Sache von Generalstäblern sein. Und natürlich verherrlichten Epen wie Homers Ilias oder die Aeneis des Vergil den Krieg in all seinen Facetten, wenn sie diesen auch dem Ränkespiel der Götter in die Schuhe schoben und nicht vor durchaus realistischen Schilderungen zurückschreckten. So könnten wir noch lange weitermachen. Die politischen Verfassungen waren auf das Engste verzahnt mit dem Kriegswesen. Ein heroisch-martialisches Menschenbild prägte die Erziehung mit einer klar geschlechtsspezifischen Ausrichtung. Die Jungen übten sich von klein auf in für den Krieg relevanten Fertigkeiten. Bei den Mädchen drehte sich im Wesentlichen alles um Kindergebären und Haushaltsführung. Plutarch berichtet, dass in Sparta Kinder nach der Geburt auf ihre Stärke hin untersucht wurden. Jene, die als zu schwach oder missgebildet galten, wurden ausgesetzt. So sollte sichergestellt werden, dass nur jene aufwuchsen, welche die strengen Anforderungen des Militärstaats erfüllten. Direkte Belege dafür fehlen, aber allein die militärisch ausgebildeten Spartiaten besaßen das volle Bürgerrecht. Sie waren die Besatzer ihres eigenen Landes. Ihnen stand die große Masse der weitgehend rechtlosen Heloten und Periöken gegenüber. Das Kriegswesen produzierte die erstaunlichsten Auswüchse. Der Aufwand wurde immer größer, der Geldbedarf enorm, allein die attische Flotte kostete ein Vermögen. Für kleine Gemeinwesen war das nicht mehr zu leisten. Das konstante Wett- und Aufrüsten, der immense Bedarf an materiellen und menschlichen Ressourcen, die nicht zuletzt aus der zunehmenden Technologisierung resultierten, waren ein elementarer Treiber in Richtung Großreiche. Deren Herausbildung, so Armin Eich, war demnach weniger eine Voraussetzung als eine Folge der Verteuerung komplexer Kriegsführung. Das Gesetz des Handelns ging an die neuen Großmächte über, die die wissenschaftlich unterfütterte, materialintensive Kriegsführung des neuen Stils beherrschten. Kurz, auch die Imperien, ob nun das der Perser Alexander des Großen oder Roms, sind alles Produkte des Krieges. Sie sind die einzigen, die es sich leisten können, den sozusagen industrialisierten Krieg zu führen. In aller Regel folgt daraus irgendwann der Kollaps unter der Last des beständigen Rüstungswettlaufs. Der Zusammenbruch der Sowjetunion als Opfer des nicht eskalierten Kalten Krieges ist nur der vorerst letzte prominente Fall einer langen Reihe.